Ja, schön, dass ihr wieder euer Platz genommen habt. Manche von euch haben, so wie in Lockstedt heute schon, den ersten Bodenfrost erlebt. Und es ist ganz schön frisch in der Kirche. Ich will gar nicht dran denken, wie kalt es hier ist, wenn wir draußen minus 10 Grad haben. Aber das wollen wir nicht hoffen. Den äußeren Frost kann man leichter tragen, wenn man sich richtig anzieht oder in der warmen Wohnstube sich hinsetzt, als den inneren Frost in einem Menschen selbst, in der Familie, in einer Arbeitsgruppe, in einer Gemeinde. Und liebe Geschwister, wir reden heute wieder mal über uns als Gemeinde. Und ich möchte noch einen Rückblick machen auf die Predigten, die letzte Zeit gehalten wurden. Da kommt die erste Folie, glaube ich. Und zwar, es ging dabei um Versöhnung, um Vergebung. Vergeben und vergessen. Einander vergeben. Und wisst ihr was? Es wird mir frostig ums Herz, wenn wir Vater unser beten und dort zu der Stelle kommen und vergibt mir unsere Schuld. Vergib uns unsere Schuld, wie wir auch vergeben haben unseren Schuldigern, wenn ich nicht nur das Gefühl, sondern die Gewissheit habe, das geschieht nicht in einer christlichen Gemeinde. Man ist nicht bereit zur Versöhnung. Man ist nicht bereit, dem anderen zu vergeben. Können wir denn dann von anderen Menschen, die keine Christen sind, so etwas erfahren? Und das macht mich unendlich traurig. Wer seine Schuld bekennt, dem muss auch vergeben werden, weil Gott ihm vergibt. Und da gibt es keine zusätzlichen Bedingungen, dass einer sich durch den Dreck auf allen Knien auf einen zu bewegen muss und alles aufzählen, was einem vielleicht gar nicht bewusst ist, aber auf der anderen Seite gemeint wird, es war nicht gut, es hat mich verletzt. Diese Überempfindlichkeiten und diese Härte in der Beurteilung der anderen bewirken, dass es frostet. Egal, ob es Sommer, Herbst, Winter oder Frühling ist. Wir leben in einer Stadt, die auch mit Frost befallen ist, das ganze Jahr über. Es gibt vieles, was nicht gut läuft, was uns bedrückt. Die Kinderarmut, die Arbeitslosigkeit, die vielen Hartz-IV-Empfänger, die schon in der dritten Generation da sind und die Kinder sagen, ich werde genauso Hartz-IV-Empfänger sein wie mein Opa und mein Vater. Ist das nicht traurig? Rostet uns das nicht? Da fragen wir uns nach dem Sozialstaat. Die Stadt liegt in Ketten. Und wir als Christen brauchen einander. Weltweit. Auch in dieser Stadt und zwischen den christlichen Gemeinden hier in dieser Stadt, wie auch weltweit, ist auch nicht gut bestellt. Es reicht, wenn man nur eine Kirche in den Mund nimmt, da wird man schon sofort als Verdächtiger eingeordnet, als ob man mit alles bejahen würde, was die Kirche so alles macht. Darum geht es nicht. Als Christen brauchen wir einander, alle. Und umso mehr als Christen dieser Gemeinde. Deshalb diese Thematik, Seelsorge in der Gemeinde. Und heute geht es um die Seelsorge aneinander. Wir wurden schon in der Anmoderation daraufhin angesprochen. Gemeindeseelsorge. Manche von euch, die schon ein paar graue Haare auf dem Kopf haben, können sich noch an ein Wort erinnern, Gemeindezucht. Das hört sich nicht gut an, das will keiner hören. Ich kenne keine Gemeinde, wo das Wort Gemeindezucht irgendwo vorkommen würde. Auch nicht mehr in der Gemeindeordnung. Man macht daraus Gemeindekorrektur, ja, oder Gemeindeseelsorge im besten Fall. Und dieses Thema, gerade dieser Begriff Gemeindezucht, ist zu einer Art Reizthema in vielen Gemeinden geworden. Man meidet nicht nur dieses Wort. Es werden so gut wie keine Christen mehr aus einer Gemeinde ausgeschlossen, auch wenn sie die schlimmsten Dinge anstellen würden. Höchstens wird eine aus der Gemeindeliste gestrichen. Aber auch das geht oft nicht. Er gehört oder sie gehört zu einem Gemeindeclan, einer bestimmten Familie. Dann wird einem vielleicht nahegebracht, besser, wenn du selbst dich streichen lässt, dann gibt's den Ärger nicht mehr. Ich weiß, mit Gemeindezucht, und damit ist auch Gemeindeseelsorge gemeint, wurde in der Vergangenheit ganz viel Missbrauch getrieben. Eine bestimmte Gruppe von Menschen wurde aus der Gemeinde ausgeschlossen, weil eine junge Frau schwanger geworden ist, ohne verheiratet zu sein. Aber eine, der sexuellen Missbrauch getrieben hat in der Familie oder in der Gemeinde, oder aber der geizig war, unversöhnlich, der durfte in der Gemeinde bleiben. Wo ist denn die Gerechtigkeit Gottes da? Ist sie denn nicht auf der Strecke geblieben? Und in manchen Gemeinden, in vielen Gemeinden, ist man von einem Extrem, Gemeindezucht und schnell ausschließen, zu einem anderen Extrem übergegangen. Statt Strenge, statt Seelsorge, eine totale Laschheit. Seelsorge ist aber aktuell und wichtig. Und es geht hier nicht um unsere Meinungen hier. Es geht nicht um die Gemeindeordnungen, sondern es geht um Gottes Wort. Was sagt uns die Bibel dazu? Und wenn wir als Christen miteinander reden, dann sollen wir die Worte aus der Bibel verwenden und nicht irgendwelche eigenen Meinungen, die man sich gebildet hat, oder irgendwelche psychologischen Sätze, die man irgendwo aufgeschnappt hat, sondern was sagt Gott dazu? Wie sollen wir miteinander umgehen? Wie soll eine Seelsorge in der Gemeinde ausschauen? Heute habe ich zu Beginn einen kurzen Text aus dem Hebräerbrief mitgebracht und ich bitte euch dazu aufzustehen. Und wir lesen dieses Wort alle zusammen. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Amen. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, was für gute, was für schöne, was für göttliche Worte. Herr, wir bitten dich, dass du diese Worte lebendig machst und dass sie uns ans Herz legst. Dass wir sie in uns aufnehmen, in unsere ganze Persönlichkeit. Und dass sie keine leeren Worte bleiben, sondern dass sie das bewirken, was du möchtest. In deinem Wort steht auch, dass dein Wort niemals leer zurückkommt. Herr, wir flehen dich an, lass diese Worte nicht leer zurück zu dir kommen. Im Namen Jesu. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Wenn wir über die Seelsorge sprechen, dann ist immer die Frage, was ist überhaupt Seelsorge? Ich habe das ein bisschen problematisiert zu Beginn. Ja, ist vielleicht zu wenig gesagt, ein bisschen. Ziemlich heftig. Aber ich möchte diesen Begriff erstmal erklären. Wir reden hier von Seelsorge. Darin ist das Wort Seele. Euch müsste klar sein, dass ein Mensch eine Seele hat. Denn die Bibel spricht vom Seelenheil. Und in der Bibel lesen wir gleich zu Beginn, was das ist. Seele, Nefesh, bedeutet Gemüt, Atem, Lebenshauch. Und schon bei der Erschaffung der Welt lesen wir es im 1. Mosebuch, da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Was bedeutet Seelsorge? Es gibt einen lateinischen Begriff, den man bei Theologiestudium mit Sicherheit zu hören bekommt, cura animarum. Okay? Sorge um die Seele oder für die Seele. Das ist ein Fachausdruck. Allerdings ist dieses für sich oder für die Seele eines anderen Menschen zu sorgen, keine Art Wellness. Es geht nicht nur um eine Art Reinmachen für die Seele, um einen Kehrtag. Es geht um die Sorge, um die ganze Persönlichkeit eines Christen. Damit ist Leib, Seele, sein Geist, sein ganzes Gemüt gemeint. Es soll um den ganzen Menschen gehen. Das dürfen wir nie trennen. Wenn es einem seelisch schlecht geht, geht es ihm auch früher oder später auch körperlich schlecht und psychisch und bleibt irgendwann ein Mensch auf der Strecke. Und das, was wir körperlich oder mental weggesteckt haben, bedeutet noch lange nicht, dass unsere Seele dem nachgekommen ist. Unsere Seele braucht manchmal viel mehr Zeit, auch wenn wir uns irgendwie zusammenreißen und weitermachen. Das kommt wie ein Bumerang irgendwann zurück und wir bekommen Schwierigkeiten, Probleme, müssen nachdenken und brauchen dann professionelle Hilfe. Sehr oft schon erlebt, mitbekommen bei verschiedenen Menschen, bei vielen Christen. Und dann brauchen wir einen Seelsorger, einen seelsorgerlichen Gesprächspartner, jemanden, mit dem wir darüber reden können. Und jede Art von Seelsorge soll vertrauensvoll ablaufen. Kein Christ soll Angst davor haben, wenn ich zur Seelsorge gehe, wird das alles 2 Tage später spätestens ausgeplaudert und das bekommt zurück zu mir wie ein oder mehrere Bumerangs. Alle wissen Bescheid. Nein, es wird dadurch gewährleistet, zum Beispiel bei Pastoren, dass wir dort von einem sogenannten Beichtgeheimnis sprechen oder von der seelsorgerlichen Schweigepflicht. Und da kann einer auch dafür belangt werden, wenn er es bricht. Und selbst wenn Pastoren vor Gericht als Zeugen geladen werden sollten, dürfen sie eine Aussage zu Inhalten eines Seelsorgegesprächs verweigern, ohne dafür bestraft zu werden. Das ist ihr gutes Recht. Da gibt es ein paar Berufsgruppen, die das Recht so ähnlich haben. Um diesem hohen Anspruch der Seelsorge gerecht zu werden, arbeiten auch spezial ausgebildete Seelsorger, zum Beispiel in Gefängnissen, bei der Bundeswehr, in Krankenhäusern oder in Hospizien. Sie sollen den Menschen dort ermöglichen, ihr ganzes Leben, ihre Probleme vor Gott zu bringen und für sich Seelenruhe finden. Bei dir, Gott, kommt meine Seele zur Ruhe. Das ist das Ziel der Seelsorge. Christliche Seelsorge hat 3 Dimensionen und die möchte ich zu Beginn noch einmal benennen. Es geht zum einen um eine heilende Seelsorge. Das ist eine Seelsorge nach dem Muster der Heilungsgeschichten Jesu im Neuen Testament. Er wendete sich Menschen bedingungslos zu und nahm Anteil an ihrem Schicksal, einer konkreten Person. Und alleine die Gewissheit damals von ihm, Gottes Sohn, angenommen zu sein, machte eine menschliche Seele gesund. Ich weiß nicht, aber manche von euch kennen das noch. Diese Gemeinde hat sich vor Jahren einen Spruch als eine Art Motto zurechtgelegt. Gemeinde als, bitte, als eine heilende Gemeinschaft. Das kommt davon. Gemeinde als Ganzes kann Seelsorge werden, wo Menschen, die in diese Gemeinde kommen, Ruhe für ihre Seele finden. Aber das kann nur geschehen, wenn diese Gemeinde für sich im Reinen ist. Wenn es nicht passiert, da kommen Menschen hinein und die spüren das schon atmosphärisch. Hier ist was faul. Hier stimmt was nicht. Die Gemeinschaft hier ist einfach in sich selbst irgendwie nicht eins. Zerstritten vielleicht. Und dann wird so eine Gemeinschaft, so eine Gemeinde zu keiner heilenden Gemeinde. Im Gegenteil. Da sagt einer, nee, da gehe ich nicht noch einmal hin. Die zweite Dimension ist, die Seelsorge konfrontiert Menschen manchmal mit unangenehmen Dingen. Also, Seelsorge bedeutet nicht nur, dass man so eine Art Seelenstreichen bekommt jedes Mal. Egal, was man sagt, tut und so weiter, ist alles gut. Nein, Jesus sprach Menschen auf das an, was sie selbst nicht eingestehen wollten. Da haben wir viele Beispiele. Matthäus 23, das sind die sogenannten Weherufe Jesu. Da hat er die Pharisäer und die Schriftgelehrte zu Schnecke gemacht, kann man so sagen. Der hat ihnen richtig alles da vorgehalten, was sie so verbrochen haben. Oder in Lukas 18, da erzählt Jesus eine Geschichte von zwei betenden Menschen, einem Pharisäer und einem Zöllner. Und die Moral der Geschichte ist, der Zöllner war verlogen. Nicht der Zöllner, sorry. Der Pharisäer war verlogen. Der Zöllner aber war echt und ehrlich. Und er hat den Sinn des Gebetes verstanden, weil er das vor Gott auch zugegeben hat. Buße und Neuanfang ist hier in dieser Seelsorge die Zielrichtung der christlichen Ermahnung. Deshalb lesen wir es so oft, gleich werden wir es hören, ermahnt einander. Und nun kommt noch die dritte Dimension, die ist gemeinschaftsbezogen. Seelsorge ist eingebettet in ein Großes und Ganzes, auch in eine Ortsgemeinde. Und da ist die Rede davon, dass wir miteinander leben, als Gemeinde. Dass wir Anteil aneinander nehmen, dass wir einander helfen. Und im Neuen Testament ist diese Dimension besonders sichtbar in der Emmausgeschichte im Lukas-Evangelium Kapitel 24. Da geht Jesus mit zwei Jüngern, die unterwegs nach Emmaus waren, und hört sich alles an. Die sind fix und fertig. Die haben eigentlich ihre Ideale, wollten schon fast aufgeben, weil Jesus Christus gestorben war. Und Jesus hat sich das alles angehört und geduldig, Schritt für Schritt, angefangen bei Adam und Eva, hat er ihnen die ganze Heilsgeschichte erzählt, hat sie wieder aufgebaut, ermutigt und sie aus dieser Krise, Glaubenskrise, herausgeholt. Seelsorge gibt es durchaus in Krisenzeiten, aber es gibt Seelsorge in anderen Situationen. Ja, wenn jemand stirbt, unerwartet. Nach einem Unfall ist einer verunglückt, vielleicht verstümmelt oder was auch immer. Das Leben wird ganz anders. Einer wird schlimm krank. Und dann braucht man Seelsorge, weil die Seele aufgewühlt ist. Man braucht Ruhe für die Seele. Und Seelsorge kann nicht nur mit Worten geschehen. Wir müssen nicht immer auf einen einreden ohne Punkt und Komma, auch ohne Worte. Einfach dabei zu sein. Auch einen anrufen und nichts sagen. Aber vielleicht so atmen, dass einer es hört, dass ich dabei immer noch da bin. Ja? Das hilft manchmal mehr, als einfach zu labern. Es ist so. Man muss sich genau überlegen, passt das jetzt oder passt es nicht. Hier kann es der Seele schon das gut tun, dass wir einfach da sind. Und das unterscheidet, und was unterscheidet christliche Seelsorge von irgendwelchen säkulären Angeboten sowie Gesprächstherapien? Da steht einem Menschen ein Christ zur Seite. Das macht einen Unterschied. Wenn ich weiß, der ist ein Christ, er glaubt auch. Es geht um meine Seele, um meinen Glauben an Jesus Christus. Seelsorge ist also als ein heilendes Sorgetragen für die Seele zu verstehen. Und die Seelen, unsere eigenen und die Seelen der anderen dürfen wir nicht vernachlässigen. Nicht die größten Aktionen, nicht irgendwelche tollen Aktivitäten, sondern zuerst mal Seelenruhe, die Harmonie, der Einklang mit Gott, mit sich selbst und mit den anderen. Wir lesen im Hebräerbrief, lasst uns aufeinander Acht haben. Haben wir schon gehört, nach einer anderen Übersetzung. Lasst uns aufeinander Acht haben. Das ist jetzt nach der Einheitsübersetzung. Und hier steht, aufeinander Acht haben und einander anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Bei dieser Fürsorge soll einer den anderen höher achten als sich selbst. Also da, wo man egoistisch ist und in erster Linie nur an sich selbst denkt, ist eigentlich Seelsorge unmöglich. Manchmal wird sogar die Seelsorge von einer solchen Person gar nicht in Anspruch genommen, weil man einfach sich selbst mit seinem Ego im Wege steht. Deshalb steht auch im Galaterbrief Folgendes: Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch sich zu einer Verfehlung hinreißen lässt, so sollt ihr, die ihr vom Geist erfüllt seid, ihn im Geiste Sanftmut zurechtweisen. Doch gibt Acht, dass du nicht selbst in Versuchung gerätst. Eine trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Warum also Seelsorge aneinander? Weil Gott es will und uns dazu in seinem Wort auffordert. Warum sollen wir Christen Seelsorge aneinander praktizieren? Weil Christen füreinander Verantwortung tragen. Nicht nur jeder für sich selbst. Auch für den anderen bin ich verantwortlich. Im Deutschen sprechen wir so im Allgemeinen von Seelsorge. Und das klang schon öfter an manchen Stellen, dass die biblische Sprache vom Neuen Testament, Griechisch, vom Alten, Hebräisch, viel reichhaltiger ist, sage ich mal so, und hat für bestimmte Dinge viel mehr Begriffe, als wir das in der deutschen Sprache haben. Und die Bibel gibt uns differenziertere Begriffe, um die seelsorgerliche Gemeinde zu beschreiben. Die Seelsorge in der Gemeinde haben wir zum Beispiel das Wort Parakaleo. Das heißt ermutigen, ermahnen, trösten, gut zureden und bitten. Und da ist Jesus uns wieder ein großes Vorbild, denn er hat gerade das getan, während seines Lebens auf dieser Erde. Er hat sich den Mitmenschen damals zugewandt. Sogar Menschen, die von den anderen übersehen wurden. Manchmal haben sie sogar laut geschrien. Und die wurden zurechtgewiesen von den Jüngern Jesu. Er hat sie aber gehört. Er ist zu ihnen hingegangen. Er hat die Bedürftigen gesehen. Statistisch gesehen gehört dieses Wort für Seelsorge zu den häufigsten Begriffen im Neuen Testament. Und genau, gerade wenn es um die Einflussnahme auf den anderen Christen geht. Das Verb kommt 109 Mal vor und Substantiv 29 Mal vor. Parakletos, von diesem Wort. Wer wird damit so beschrieben? Der Heilige Geist. Er ist doch der Ermutiger, der Tröster, der Ermahner, der uns gut zuredet, der uns bittet vielleicht, um uns der Sünde zu überführen. Da sehen wir, wie das alles zusammenhängt. Im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus, ich ermahne euch, Brüder und Schwestern, Kraft der Barmherzigkeit Gottes. Das gleiche Wort kann man aber auch übersetzen, ich ermahne und ermutige euch also. Ist schon interessant. Zwei Menschen lesen das gleiche Wort. Für den einen ist das eine Ermahnung, für den anderen eine Ermutigung. Versteht ihr, wie lebendig Gottes Wort ist? Wenn wir uns auf dieses Wort öffnen, auf das, was der Heilige Geist mit diesem Wort für uns in unserer jetzigen Situation macht, dann wird das in unseren Herzen, in unseren Seelen anders lebendig. Ein anderes Wort aus dem Hebräerbrief Kapitel 3, die Verse 12 bis 13. Da werden wir ermutigt, hier täglich einander seelsorgerlich zu ermahnen oder zu ermutigen, um so vor der Sünde bewahrt zu bleiben. Dort lesen wir, achtet also darauf, Geschwister, dass keiner von euch durch eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibt und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Ermahnt und ermutigt einander, vielmehr Tag für Tag, solange dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch andauert, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Also wir merken hier, man kann sich von der Sünde so betrügen lassen, dass man sich den Wirken Gottes verschließt. Wir lesen hier auch von einer rebellischen Haltung. Eine rebellische Haltung. Und mit der haben wir gerade in unserer jetzigen Gemeindesituation zu tun. Eine rebellische Haltung gibt dem Unglauben Raum. Und da setzt sich das Ego durch. Mein Recht. So stelle ich mir das vor. Das ist, meine Gemeinde müsste so sein. Sie war schon immer so. Vor 20 Jahren, ich will meine Gemeinde zurück. Ein Irrglaube. Eine Gemeinde wird nie so wieder so sein wie vor 30 Jahren. Nicht mal so wie vor 5 Jahren. Eine Gemeinde ist ein lebendiger Organismus. Sie verändert sich ständig. Deshalb müssen wir uns ständig auch gegenseitig ermutigen und ermahnen. Tag für Tag steht es hier. Solange dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch andauert. Das Heute ist, das ist die Zeit des Heils. Dass die Menschen noch gerettet werden können. Aber das Heute können wir nicht bestimmen, wie lange es noch andauern wird. Aber dass wir uns nicht von der Sünde betrügen lassen, können das oder uns danach ausstrecken. Rebellische Haltung. Es ist schlimm, wenn in Gesprächen miteinander in der Gemeinde eigene Meinung mehr bedeutet als biblische Worte. Und wenn in einem Gespräch zwischen den Christen, sobald einer anfängt, aus der Bibel zu zitieren, der andere das Gespräch beenden möchte, weil er kein einziges Wort zur Ergänzung hat, dann ist es schade. Das ist so wie mit dem Teufel. Wovor hat er Angst? Vor der Bibel, genau. In der katholischen Kirche heißt es vor Weihwasser, aber das ist eine Irrlehre. Vor der Bibel hat der Teufel Angst. Ganz genau. Ein weiterer Begriff für die Seelsorge im Neuen Testament ist notiteo. Es bedeutet so viel wie den Sinn zurechtsetzen, jemanden etwas ans Herz legen oder jemanden ermahnen. Den Sinn zurechtsetzen. Das hat etwas mit Umkehr zu tun. Metanoite bedeutet, verändert euren Sinn. Eure Haltung, eure Meinung, Update. Zurück zu dem, was in der Bibel steht. Wir müssen uns täglich updaten lassen von Gott. Dafür brauchen wir Gottes Wort, dafür brauchen wir auch Seelsorge. Und deshalb dieses Ermutigen, Ermahnen, jemanden etwas ans Herz legen, damit er das weiter in seinem Herzen bewegt. Es gibt viele Beispiele dafür. Zum Beispiel dieses Wort aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 16. Und das ist auch ein sehr schönes Wort. Da lesen wir, das Wort Christi wohne in seinem ganzen Reichtum bei euch. In aller Weisheit belehrt und ermahnt einander. In aller Weisheit. Nicht in aller Dummheit, in aller Weisheit. Und Weisheit ist eine Gabe Gottes. Wenn uns an Weisheit fehlt, steht in der Bibel, was sollen wir tun? Gott drum bitten. Hallo, Gott kann uns Weisheit schenken. Wir dürfen und sollen Gott drum bitten. Wir müssen nicht immer, was ist das Gegenteil von Weisheit bleiben? Dummheit, genau. Das muss ich nicht bleiben. Und ich bin öfter in meinem Leben schon dumm gewesen. Und ich habe Gott darum gefleht, dass er mir Weisheit schenkt, dass ich die Situation überblicke. Und ich behaupte das ganz frech, das betrifft uns alle. Wir haben so Stunden der Dummheit und lassen uns verblenden. Ein gutes Beispiel dafür ist in der Apostelgeschichte, ist eine längere Geschichte, ich habe nur einen Vers aus der Geschichte. Dort lesen wir, seid also wachsam, und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, unter Tränen jeden Einzelnen zu ermahnen. Könnt ihr euch das vorstellen? 3 Jahre lang, Tag und Nacht, unter Tränen jeden Einzelnen ermahnen. Und dafür gibt es auch einen Fachbegriff aus dem Griechischen in der Bibel. Das finde ich auch wunderschön. Und zwar Marimnao, ermahnend weinen sogar. Da kann sich jeder von uns fragen, habe ich schon überhaupt oder wann habe ich zum letzten Mal ermahnend um jemanden geweint, weil er auf dem Holzweg war? Weil ich wusste, es ist nicht gut, nicht richtig, das passt nicht zur Bibel, ist nicht kompatibel. Aber eine lässt sich nicht sagen. Ermahnend weinend. Und vielleicht sogar vor der Person ermahnend weinen. Das beeindruckt mich immer aufs Neue, wenn ich daran denke, wie Paulus um die Gemeinde gerungen hat. Paulus hat unter Tränen 3 Jahre lang jeden in der Gemeinde ermahnt. Absolut stark. Seelsorge bedeutet also eine eindringliche Fürsorge um die Seele bzw. das Seelenheil eines anderen Christen. In der Bibel steht es nicht umsonst, dass wir davor gewarnt werden, dass wir nicht den Weg verlassen, dass wir bloß nicht auf einen falschen Weg gehen. Und dazu habe ich noch ein Wort aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 12, und zwar die Verse 25, 26. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Ich bin vielleicht nicht so. Ich schminke mich nicht so oft. Aber manchmal wundert es mich, dass man sich so selten Komplimente macht. Das fängt schon hier an, sage ich mal so. Einem zu sagen, du siehst heute toll aus. Oder du bist so fröhlich heute. Oder eine hat neue Arbeitsstelle gefunden, Beförderung, was auch immer, sich mit einem mitzufreuen. Etwas ist einem gelungen und wir haben es mitgekriegt. Oder wir sagen also, ihr habt so tolle Kinder. Ich bewundere euch jedes Mal. So lebendig, so quicklebendig. Da kann dahinter natürlich auch schon ein bisschen Kritik versteckt sein. Aber das will ich jetzt hier ausklammern, versteht ihr? Sondern das soll einfach eine Mitfreude sein. Ich freue mich mit. Wenn einer geehrt wird, soll auch für mich das ein Anlass zur Freude sein. Auf der anderen Seite, wenn einer geknickt ist, wenn es ihm schlecht geht, dass wir dann, ja, und das ist die Schwierigkeit auch in unserer deutschen Sprache, wie geht's dir? Denkt sich der andere, den interessiert das eigentlich nicht. Das, was er von mir erwartet, ist, dass ich sage, danke, gut. Wie soll man auf die Frage antworten? Danke, bescheiden, ja? Danke, schlecht. Sehr schlecht. Danke, das sagen mir manche auch, das willst du aber nicht hören. Doch. Und dann einfach sich das anzuhören und zu sagen, das ist aber bitter. Schlimm. Da habe ich Mitleid mit dir. Solidarität. Wie sagt man das in einem Sprichwort? Geteiltes Leid ist ein halbes Leid. Und geteilte Freude ist doppelte Freude. Das kommt aus der Bibel, könnte man fast sagen hier. Ja? Es ist so. Diese Solidarität, Selbsthilfegruppen, die gibt es auch im säkulären Bereich. Die anonymen Alkoholiker und noch andere Selbsthilfegruppen nach Krebs. Da kommen die Leute, die das Gleiche erlitten haben, die ähnliche Sorgen haben, und die schauen sich in die Augen und hören sich das an. Dann siehst du, der andere hat auch solche Probleme. Er macht nicht jetzt auf Macho und wie toll er wäre, sondern er sagt, Leute, ich falle immer wieder auf die Nase. Ich habe große Schwierigkeiten damit. Das ist das Geheimnis auch von Kleingruppen in der Gemeinde. Das ist das Geheimnis von Gebetsgemeinschaften, dass man sich gegenseitig etwas erzählt. Manchmal, muss ich auch sagen, habe ich von Christen was gehört, das hat mich schockiert. Ich wäre nie drauf gekommen, dass einem es so schlecht geht oder dass einer solche Probleme hat. Er oder sie konnte es gut verstecken. Und ich muss euch auch gestehen, wenn ich manchmal gefragt werde, da will ich auch keinem das erzählen. Ich will nicht, dass er seinen Glauben verliert oder schockiert wird. So geht es mir manchmal. Und gerade uns Ältesten der Gemeindeleitung in der letzten Zeit, da wird so sehr auf uns eingeschlagen, wegen jedem Pille-Palles in der Gemeinde, werden die zur Verantwortung gezogen. Oder werden sie dafür verantwortlich gemacht? Frage ich mich manchmal, okay, ist es ein Wunder, dass keiner in der Gemeindeleitung sein will? Zum einen derjenige, der machen soll, zum anderen, der alles verantworten soll. Und ich spreche jetzt für meine lieben Mitbrüder, die Mitältesten. Ich habe manchmal Sorge, wie lange sie da noch. Mitmachen. Und ich würde es keinem übel nehmen, wenn er das hinschmeißen würde. Betet für sie. Sag mal auch gutes Wort zu ihnen. Wenn einer die Last der anderen trägt und sich auf diese Weise um den anderen sorgt, um das große Ganze, der hat schon bereits den Weg der biblischen Seelsorge beschritten. Es ist nicht einfach, Verantwortung zu übernehmen, auch für die Seelen der anderen. Es ist nicht einfach, Verantwortung zu übernehmen für die Aufgaben, die über die Gemeinde hinausgehen. Es ist schwer. Es ist eine Last. Und ich flehe euch an, sorgt dafür, dass keiner unter dieser Last zusammenbricht. 1. Thessalonicher 5,14. Dort lesen wir: Wir ermahnen euch, Brüder und Schwestern, weist die zurecht, die ein unordentliches Leben führen. Ermutigt die Ängstlichen, nehmt euch der Schwachen an, seid geduldig mit allen. Ihr wollt nicht wissen, wie viele E-Mails wir als Älteste in den letzten Monaten gelesen haben und wie viele Gespräche geführt. Und was wir uns alles nicht so anhören mussten. Wie viel Geduld es kostet. Wie viele schlaflose Nächte und Stunden hat es uns gekostet. Aber okay, das ist unser Job. Vielleicht kein richtiger Begriff. Und trotzdem, es muss nicht so sein. Gott fordert uns dazu auf, füreinander Verantwortung zu tragen. Füreinander bedeutet du für den, du für sie, ich für dich und so weiter, du für mich und so fort. Verantwortung füreinander zu tragen. Christliche Gemeinschaft, eine Solidargemeinschaft, eine, die sich von der weltlichen unterscheidet. Ich habe noch einen letzten Punkt. Wozu soll Seelsorge dienen? Noch eine wichtige Dimension der Seelsorge, und das wollen wir festhalten, nämlich, wir werden als Gläubigen zuallererst von Gott erzogen. Er ist der Erste und der größte Seelsorger. Ich hoffe, dass es durchkam. Der Heilige Geist, der Paraklet, der ermahnt, ermutigt, der uns zur Besinnung bringt und so weiter und so fort. Und in christlichen Gemeinden ist es zunächst mal Gott, der für unsere Seele sorgt, damit wir Ruhe für die Seele haben. Und die Zuwendung Gottes uns gegenüber beschreibt auch Jesaja wunderbar im Kapitel 66, wie einen, der seine Mutter tröstet, so werde ich euch trösten, sagt Gott. Er ist unser Tröster. Er ist unser Ermutiger. Er sorgt für seine Schöpfung. Und dazu gehören wir alle. Und das ist schon wunderbar zu wissen. Trotzdem wissen wir, dass es in der Welt Armut, Arbeitslosigkeit, Gewalt, Beziehungsprobleme, Burnout und was alles dazu gehört, Krankheiten gibt. Auch den Tod. Manchmal von den nächsten Angehörigen. Solche Fragen, die man sich stellt, Gott, warum hast du es zugelassen, dass gerade meine Frau, mein Partner, ich das ertragen muss? Warum? Warum so viel Leid? Warum hast du Corona zugelassen? Auch heute gibt es viele Menschen, die unvorstellbar Böses erleben. Genauso wie das schon immer war. Ist nichts Neues. Aber der Eindruck entsteht, weil es viel mehr Menschen heutzutage gibt, das nimmt zu. Das sind viel größere Ausmaße. Einige von uns haben an ihrem Glauben an Gott trotzdem festgehalten. Manche Christen aber zerbrechen an solchen Problemen. Oder die sagen, ich kann nicht mehr lange. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalten kann. Sie haben, die das ausgehalten haben, darauf vertraut, dass dieser Gott letztendlich das Gute für uns will. Denn denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen, lesen wir. Ja, das können wir nicht verstehen. Und im Nachhinein, manchmal nach Jahren, sagen wir, ja, das war schlimm, aber das habe ich gebraucht vielleicht. Und der andere sagt, das war furchtbar, aber letztendlich bin ich dadurch gereift. Ich kann jetzt für die anderen Seelsorge sein. Sogar mitten im Leid steht Gott zu uns. Als der größte Seelsorger, der uns erziehen möchte. Und Gott ist doch der Vater für seine Kinder. Wir sind seine Kinder, er ist unser Vater. Und in diesem Verhältnis übernimmt Gott die Erziehung. Und da lesen wir im Hebräerbrief Kapitel 12, die Verse 5 bis 6. Ihr habt den Trost vergessen, der zu euch redet wie zu Kindern. Und da zitiert, wird ein Wort aus dem Buch der Sprüche zitiert. Mein Sohn, achte nicht gering die Zucht des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Na gut, ich glaube nicht, dass wir damit besonders evangelisieren können. Also, kehr um, du kriegst schon deine Schläge. Das wäre nicht fair, wenn wir das als Erstes sagen würden. Aber dieses Wort, die Zucht des Herrn, was in diesem Text hier vorkommt, ist ganz wichtig. Das ist ein fester Bestandteil der Seelsorge. Dieses Wort Zucht könnte man hier auch als eine erzieherische Maßnahme verstehen. Und dafür gibt es auch ein griechisches Wort, Entschuldigung, aber das ist heute eine weite Bildungsstunde im Griechischen. Elenho, überführen, strafen, bloßstellen. Das haben wir schon gehabt. Manchmal, ja, werden wir bloßgestellt in diese Erziehungsmaßnahme. Oder unsere Taten, unsere Worte, wird uns offenbart. Auf einmal schlägt uns das Wort oder das, was wir getan haben, so ins Gesicht. Und wir merken, oh, wie blöd musste ich da gewesen sein. Wie konnte ich das gesagt haben? Ich habe es zwar nicht so gemeint, aber das konnte doch den anderen verletzt haben. Und wisst ihr was? Solche Dinge verursachen die meisten Konflikte in der Gemeinde. Da wird etwas getan, gesagt, ohne dass man sich vorher darüber großartig Gedanken gemacht hat. Einfach nur so hingeredet, hingemacht. Und der andere ist bestürzt, verletzt. Und auf einmal gibt es einen großen Bruch. Auch das müssen und sollen wir in der Seelsorge mit berücksichtigen. Dass die anderen es nicht unbedingt mit uns schlecht gemeint haben. Eine achtet den anderen höher als sich selbst. Als Christen, ich wünsche mir, dass wir als Christen dem anderen nicht das Schlechteste und bloß, ich meine hier in Klammer, Christen, dem anderen Christen bitte nicht das Schlechteste unterstellen, sondern bitte, bitte das Beste. So böse hat er oder hat sie das nicht gemeint. Das ist eine Überinterpretation. Ob wir das Recht haben auf sowas? Ich würde nach einem kurzen Überlegen Nein sagen. Wir werden aufgefordert, Christen, die in Sünde leben, zurechtzuweisen, um sie zu erziehen. Aber, wie das an vielen Bibelstellen auch steht, der Zusatz liebevoll, geduldig, einfühlend. Hast du das denn so gemeint? Wolltest du mich damit verletzen? Wolltest du uns irgendwie beleidigen oder was auch immer? Meine Lieben, sowohl die göttliche als auch die gemeindliche Seelsorge dient dem gleichen Ziel, unsere alle Erziehung. Denn nur so können wir uns entwickeln in unserer Persönlichkeit als Christen. Wir sollen nicht so stehen bleiben nach dem Motto, von Wittlinger, das Gedicht, seit 30 Jahren stehe ich im Glauben. Naja, eben, er steht im Glauben. Aber er hat sich nicht entwickelt. Und wisst ihr was, wenn ein Christ, der seit 40 Jahren Christ ist, oder 50, immer noch auf dem Level eines Sonntagsschulkindes ist, auch was sein Bibelwissen angeht, dann ist das schon ein Armutszeugnis. Dann ist es das eingetreten, was der Apostel Paulus beschreibt als Babys im Glauben, die immer noch Fläschchen kriegen oder aus Gläschen oder Vorgekautes oder was auch immer. Gott will, dass wir uns entwickeln. Er will uns erziehen, damit wir feste Nahrung zu uns nehmen können. Nicht nur das, sondern damit wir auch für die anderen zur Seelsorge werden können. um ihnen in diesem Prozess einfach zu helfen. Und so wie ein Vater seine Kinder erzieht, so sollen wir Christen in der Gemeinde uns gegenseitig im Glauben unterweisen und uns helfen, das Richtige zu tun. Fehler inbegriffen. In diesem Sinne ist die gegenseitige Erziehung in der Gemeinde eine Seelsorge und auch Gemeindezucht aneinander. Und das brauchen wir. Und das sollen wir und ich hoffe, wollen wir auch lernen. Ich möchte abschließen mit der kurzen Zusammenfassung. Seelsorge bedeutet ein heilendes Sorgetragen für die Seele. Meine eigene Seele und die Seele der anderen. Seelsorge aneinander, weil Gott uns dazu auffordert. Und sie dient unserer Erziehung im christlichen Glauben. Ich möchte beten. Und danach, vielleicht schon zu diesem Gebet, aber ich sage noch Bescheid, ich werde noch zwei Sätze sagen, wann das ist. Nach diesem Gebet wird ein Lied eingespielt, das ist ein Hymnus, sehr erhaben. Und dort werden wir dazu ermutigt und ermahnt, die Rüstung Gottes anzuziehen und dem Ruf von Christus zu folgen. Dass wir ihm vertrauen und vorangehen und auch mit unserer Schwachheit und dass wir Gottes Wort als Schild tragen, damit wir den Satans Lügen standhalten und dass wir mit Liebe in diesen Kampf ziehen, dass wir hinausgehen zu den Verlorenen und uns nicht verzetteln und die Zeit verlieren, indem wir gegeneinander Kriege führen. Ich möchte beten, steht bitte jetzt dazu auf. Himmlischer Vater, dein Wort ist ein Wort der Liebe. Und dieses Wort der Liebe dient der Aufrichtung eines Menschen. Dein Wort setzt die Gefangenen frei und hilft, dass wir auch der Macht des Bösen widerstehen. Herr, lass uns mit Mut und Glauben vorangehen. Lass uns auch den Versuchungen widerstehen, damit wir am Ende unseres Lebens gewiss sagen können, ja, ich erhalte von Christus den Lohn, den er versprochen hat. Ich danke dir dafür, Herr, dass ich dein Kind geworden bin. Und ich danke dir dafür, dass ich für die anderen ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter werden konnte. Herr, bitte segne uns dabei. Schenke, dass wir als Glaubensgeschwister uns begegnen und dass das Entscheidende, was uns leitet dabei, deine Liebe ist. In Jesu Namen. Amen.
Das Wort der Liebe setzt Gefangene frei. widersteht der Macht des Bösen. Das Schwert des Geistes macht verlorene Heil. Lasst uns gehen mit Mut und Glauben. Ist die Versuchung auch sehr groß, so bleibt am Ende doch gewiss. Christus erhält den Lohn für leite du uns Schritt für Schritt, mache uns zu Überwindern. Mit deiner Kraft führe uns bis ans Ziel, als Gottes treue Folgen.